Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Die deutsche Bundesregierung hat ja das Ziel, die Migration nach Deutschland zu begrenzen, zumindest formuliert. Was davon in der schwarz-roten Koalition umgesetzt wird, ist ja immer die andere Frage. Aber besonders aus Afghanistan sollen keine weiteren Asylbewerber kommen für sogenannte Ortskräfte. Von dort gilt das jedoch nicht. Und insgesamt warten 2400 Afghanen, überwiegend in Pakistan, auf ihre Ausreise hierher. Kritiker werfen da der Regierung natürlich vor, durch eine alarmierende Importpolitik die Sicherheit Deutschlands aufs Spiel zu setzen und sich von unbegründeten humanitären Forderungen treiben zu lassen, ohne die tatsächliche Gefahr für die Aufnahmeberechtigten ernsthaft zu prüfen. Wer kommt da eigentlich nach Deutschland? Was bringen diese Menschen mit? Und holen wir uns damit vielleicht nicht die Probleme vom Hindukusch genau ins Wohnzimmer? Wir wollen jetzt darüber sprechen mit Dr. Thomas Saarholz. Er ist Oberst AD und war 2005-2006 Kommandant vom Camp Warehouse in Kabul. Schönen guten Tag.
Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Tag.
Herr Dr. Saarholz, zunächst mal lassen Sie uns klären, was sind Ortskräfte und was haben diese Ortskräfte für die Bundeswehr, aber auch für Sie, die Sie im Camp Warehouse Kommandant waren, getan?
Also Ortskräfte sind Ansässige aus der Bevölkerung, die uns geholfen haben, die dortigen Probleme, unsere dortigen Aufgaben zu bewältigen. Dazu gehörten zum Beispiel die Reinigung des Camps. Es geht darum, auch weiter den Kontakt nach außen zu behalten. Beispielsweise hatten wir auch eine Ortskraft, die auf den örtlichen Märkten eingekauft hat. Das war die Aufgabe von Ortskräften.
War das teilweise dann auch gefährlich für die Ortskräfte selber oder haben die sich dort bewegt wie ein Fisch im Wasser, wenn man so will?
Dazu, ich weiß, dass das viele nicht so gerne hören. Diese Ortskräfte waren alle sehr gut vernetzt. Sie hatten sich alle abgesichert im Hintergrund, sonst wären sie auch umgebracht worden. Das muss man einfach mal so hier in den Raum stellen. Sie können nicht dort operieren, ohne dass sie sich ein Sicherheitsnetz, entweder in der eigenen Familie, wenn es eine starke Familie war, gesichert haben, oder sie haben sich im Umfeld abgesichert. Wer etwas anderes erzählt, erzählt Unfug.
Und was bedeutet abgesichert? Also im Sinne von, dass man das vorher quasi abgeklärt hat, alles klar, ich arbeite jetzt für die Deutschen, mal so den nächsten Monat und nur, dass ihr Bescheid wisst, Leute.
So ist es. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ich habe angesichts unserer ja recht guten Bezahlung etwas abgegeben von dem Geld oder ich habe Informationen weitergegeben. Beides ist möglich oder war möglich.
Das ist auch ganz interessant, einfach mal zu wissen, wie wurde das eigentlich entschieden vor Ort, wer Ortskraft wurde? Also wie war das Auswahlverfahren und was für Leute kamen Ihnen da eigentlich so unter?
Das ist eine gute Frage, die Sie stellen. Diejenigen, die sich als Ortskraft beworben haben, wurden von einer kleinen Gruppe MAD des Militärischen Abschirmdienstes überprüft. Die wurden befragt. Nun, bei dieser Überfragung müssen wir immer denken, da muss ja ein Dolmetscher dabei sein. Die können ja in der Regel kein Deutsch. Das Englisch, was sie können, ist in der Regel überschaubar. So, jetzt haben Sie schon mal zwei Probleme. Was erzählt Ihnen die Person, die Sie als Ortskraft bewirbt? Was übersetzt der Dolmetscher? Wie sind die beiden möglicherweise miteinander verbandelt? Das können Sie alles nicht nachprüfen. Also wird halt eben über diesen Weg versucht, ich betone versucht, in die Strukturen einzudringen. Inwieweit das funktioniert hat, da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Wie haben Sie denn die Motivation und das Verhalten der Ortskräfte erlebt, die für die deutschen Truppen gearbeitet haben?
Das war okay, da gibt es überhaupt keine Frage. Sie wollten ja was erreichen. Was ich Ihnen nicht zum Vorwurf mache, also jetzt nochmal, damit wir uns da ganz klar positionieren. Das sind Leute, die haben natürlich für ihre Familien versucht, das Optimum herauszuholen. Die wurden gut bezahlt, sie wurden gut behandelt. Wir haben ihnen bei Kontingentwechseln zum Beispiel, haben wir ihnen großzügig Dinge, die sie dort brauchen konnten, Schuhe, Kleidung und so weiter, zukommen lassen. Ich habe hunderte von sogenannten Mitnahmebescheinigungen unterschrieben, damit ihnen dies, wenn sie das Camp verließen, nicht weggenommen wurde. Also von daher, Die wurden wirklich sehr, sehr gut behandelt. Sie haben auch an unserer ausgezeichneten Mittagsverpflegung teilgenommen. Also das war durchaus ein Geben und ein Nehmen. Andererseits, man muss immer wieder sagen, sie waren Teil der eigenen Gesellschaft. Sie konnten ja nicht da raus.
Hat man das vorher schon erahnen können, dass die immer zwischen den Welten leben und eigentlich vor Ort noch verankert sind und trotzdem für die Bundeswehr oder für andere Nationen und andere Armeen arbeiten? Oder ist einem das erst im Laufe der Zeit klar geworden?
Ich sag mal so, ich war selbst etwas naiv am Anfang. Das gebe ich auch gerne zu. Ich betone ganz offen, ich habe in der Illusion gelebt. Die hatten hier so lange Bürgerkrieg, hier ging es hin und her. Die sind bestimmt froh, dass wir hier sind. So, und das hat mir einen Blick in gewisser Weise verstellt. Es ist natürlich nicht so gewesen, dass diese Leute, nur weil wir jetzt gekommen sind, plötzlich nach westlichen Gesichtspunkten sich orientiert hätten. Nein, das ist Quatsch. Da bin ich einer Illusion erlegen. Sie waren weiter in ihrem Umfeld integriert, in ihrem Umfeld verfangen. Sie wussten natürlich, was wir hören wollten. Und das haben sie auch bedient. Gibt es überhaupt keine Frage. Das hätte ich ja auch so getan.
Wie schätzen Sie denn jetzt die Sicherheitssituation für Ortskräfte ein? Denn wir unterhalten uns ja darüber, ob wir sie holen sollen oder ob sie nicht nachkommen sollen. Der Familiennachzug und so weiter, das ist ja dann auch wieder ein anderes Thema. Also jetzt nach dem Abzug der internationalen Truppen in Afghanistan, ist die Sicherheitssituation der Ortskräfte schlimmer geworden oder spielt das gar keine Rolle, dass wir gar nicht mehr da sind?
Die wussten ja haargenau um die Rahmenbedingungen. Und es ist doch auch so, dass diese Ortskräfte sich niemals gegen den Mainstream in ihren Gesellschaften ausgesprochen haben. Wo waren die denn, als nachdem die Amerikaner die internationalen Truppen einen völlig unkoordinierten, ich könnte mir heute noch die Haare raufen, einen völlig unkoordinierten Rückzug angetreten haben? Das war ja im Grunde eine Flucht, sind wir mal ganz ehrlich. Die wussten haargenau um das, was jetzt kommt. Und ich wiederhole nochmal, die hatten sich alle in ihren Gesellschaften abgesichert. Ich meine, da stelle ich mir ja auch die Frage, haben sie gekämpft gegen die Taliban? Das haben sie natürlich nicht. Sie wollten sich ja nicht umbringen lassen. Die haben dann versucht, natürlich, das hätte ich auch getan, nach Pakistan auszuweichen, um von dort aus in die rettenden westeuropäischen oder auch nordamerikanischen Staaten zu gelangen. Jetzt frage ich mich natürlich, gerade als Deutscher, wer hat wem, wann, welche Zusagen gemacht? Auf welcher Rechtsgrundlage? Als ich 2005, 2006 dort war, war unser Credo, wir sagen nur Dinge zu, die wir vor Ort mit Ortsmitteln vollführen können, die wir dort ausführen können. Wer später, auf welcher Grundlage, die kenne ich nicht, ihnen zugesagt hat, dass wir sie nach Deutschland holen, ist mir völlig, das weiß ich nicht. Da müssen Sie andere fragen. Ich habe mir da immer einen Kopf gefasst. Jetzt müssen wir noch Folgendes denken. Diese Leute, die dort waren, die haben ja in der Regel große Familien. Überprüfen wir denn, ob diejenigen, die jetzt als Familienangehörige deklarieren, überhaupt dazu gehören? Machen wir beispielsweise einen DNA-Test? Das könnte man ja mal tun. Aber das ist ja alles nicht getan. Ich weiß es nicht, was, wer, wem, auf welcher Rechtsgrundlage. Ich unterstreiche nochmal, auf welcher Rechtsgrundlage welche Zusagen gemacht hat. Wir haben das damals 2005, 2006 kategorisch ausgeschlossen und wir sind gut damit gefahren.
Jetzt ist es, wenn man in die Statistik reinschaut, auch ein Problem, weil gerade bei der Kriminalitätsstatistik die Afghanen in Sachen Gewalttaten ziemlich weit oben sind. Und die Frage, die ich auch vorhin gestellt habe, ist natürlich, wen holen wir uns da eigentlich rein?
Da sage ich mal, diejenigen, die als Ortskräfte für uns gearbeitet haben, da bin ich relativ sicher, aber wie schon gesagt, dass dort Schläfer darunter sind, kann ich nie ausschließen. Ich sage mal so, das ist nicht der Normalfall. Sie wollen ja etwas erreichen hier. Sie wollen ja hierbleiben. Sie wollen mit ihren großen Familien generationenübergreifend gut versorgt werden. Das tun wir ja hier auch. Klar, wir stehen ja hier auch unter enormem Druck von NGOs, Linkspartei, Grünen, Teilen der SPD und. Ja, sich besonders wohlfühlen, offenbar in dem Gedanken, viele, viele Menschen aufzunehmen. Da frage ich mich doch immer, wo sind denn die anderen Nationen? Wie viele haben die aufgenommen? Die Franzosen oder Holländer oder so weiter, die ja auch in Afghanistan waren, die haben einige wenige aufgenommen. Die Franzosen oder Holländer ein paar hundert. Und wir kommen hier mit 40, 50, 60, 80.000. Wo kommen die denn her? Die haben wir nie gehabt.
Unabhängig davon, dass die Zahlen vielleicht nicht stimmen, haben Sie ja auch schon angesprochen, dass das eigentliche Problem für diese Leute in ihrer jetzigen, von den Taliban wieder beherrschten Gesellschaft eigentlich so gar nicht existieren, wie wir uns das eigentlich denken. So nach dem Motto, die haben für die Deutschen gearbeitet, die haben jetzt ein Problem, jetzt wo die Afghanistan-Kräfte wieder weg sind.
Schauen Sie doch mal, Sie haben Familien gehabt. Da hat der eine als Ortskraft für die Deutschen gearbeitet oder für eine andere Nation. Der andere war bei einem Drogenbaron engagiert. Der andere war in der sogenannten afghanischen Armee tätig. Also wie schon gesagt, eine Familie ist dort in den verschiedensten Organisationen tätig gewesen. Also wer das leugnet, lügt.
Aber dann ist es ja eigentlich den Holländern und Co. gar nicht zu verdenken, dass sie eben niemanden aufnehmen möchten, wenn wir uns damit die Probleme dann ins Land holen. Wäre nicht das der Ansatz eigentlich, das zu formulieren?
Da sind Sie an einem ganz, ich sag mal, wunden Punkt. Die anderen Nationen haben tatsächlich sehr, sehr genau darauf geachtet, wer hat für uns gearbeitet, wer hat für uns beispielsweise auf dem Gefechtsfeld gestanden und hat sich die blauen Bohnen um die Ohren fliegen lassen. Und wir waren da sehr, sehr großzügig. Wie sagte mal jemand zu mir, hat da jeder von euch einen Kammerdiener gehabt? Das haben wir natürlich nicht gehabt. Aber es ist so, wir Deutsche, da wir ja immer besonders gut sein wollen, besonders fürsorglich und, haben natürlich hier in einer Weise großzügig agiert, dass halt eben sehr, sehr viele jetzt zu uns kommen sollen können. Ich hätte es anders gemacht. Ich frage aber nochmal, und das können Sie Ihren Hörern auch immer wieder sagen, wo ist die Rechtsgrundlage für all diese Dinge? Die ist mir nicht bekannt. Da müssen Sie andere fragen.
Haben Sie eigentlich, als Sie dann draußen waren, mal auf Streife oder auf Erkundung, sind Sie auch mal in Kontakt mit Einheimischen gekommen?
Ja, selbstverständlich. Ich war ja für die jungen deutschen Soldaten, weil ich ja schon ziemlich alt war, ich konnte ja bestimmte Türen öffnen, die die nicht geöffnet haben. Also ich bin da mit, als älterer Herr, mit einem grauen Bart und ich habe dann natürlich auch den Kontakt mit den Einheimischen hergestellt. Und die Einheimischen, die waren ja nicht unzufrieden mit uns. Die haben mir zum Beispiel, ich denke an einen Gehöft, der Familienpatriarch wurde geholt. Ich habe mit dem Kontakt aufgenommen. Der hat mir seine Tiere gezeigt, wie er da seine Farm organisiert und. Die Frauen habe ich natürlich nie gesehen. Sagen wir mal so, wir waren als Deutsche natürlich nicht ungeliebt. Das kann man wirklich nicht sagen. Aber deswegen hat ja niemand gefragt, ob er mit nach Deutschland kommen soll. Das ist ja Quatsch.
Abschließend, wie bewerten Sie die politische Forderung nach verstärkter Aufnahme von Ortskräften und die Angehörigen vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen?
Hier wollen Leute sich selber belügen. Die wollen sich selber, ach, was sind wir doch für tolle Kerle oder für tolle Mädchen. Ich halte die weitere Aufnahme für völlig verfehlt, um es mal ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Dass es dort einzelne Ausnahmen gegeben haben mag, das will ich ja nicht in Abrede stellen. Ich habe ja auch immer wieder gesagt, derjenige, der für uns mit auf dem Gefechtsfeld gestanden hat, dem die blauen Bohnen um die Ohren geflogen sind, da gibt es überhaupt keine Frage. Und trotzdem würde ich auch hier fragen oder gucken, wird zum Beispiel ein DNA-Test gemacht? Ich habe einen kennengelernt, da hat ihm ein Mitarbeiter erzählt, er hätte 8 Kinder. Dann hat er von ihm verlangt, hör mal zu, das mag ja schon alles sein, aber ich möchte gerne einen DNA-Test haben. Plötzlich waren es nur noch 3 Kinder. Das kann man ja fordern. Warum denn auch nicht?
Sagt Dr. Thomas Saarholz. Er ist Oberst AD und er war 2005, 2006 Kommandant vom Camp Warehouse in Kabul. Ich danke Ihnen für diese Einblicke und für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich ebenfalls.